Und wenn ich natürlich jetzt beim Bauernverband bin, dann bin ich Teil der Landesregierung. Ich bin auch vorher beim Teil der Landesregierung, aber die bin gleichzeitig natürlich auch immer Interessensvertreterin der Landwirtschaft, aber da ist natürlich jetzt nicht so, dass ich Teil des Bauernverbandes bin, sondern dann bin ich da als Teil der Landesregierung und muss auch manchmal Dinge erzählen, die ihr nicht hören wollt und die ihr blöd findet. Und das muss ich dann halt trotzdem leider sagen, weil ich halt Mitglied der Landesregierung bin.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan: Bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast für die moderne Landwirtschaft. Mit dabei natürlich wieder Tilo. Und Tilo, wo sind wir und mit wem sind wir hier?
Ja, moin Thomas. Ja, wir sitzen hier im Detlef-Struve-Haus, am Rande der Norla im Detlef-Struve-Haus, weil das Wetter heute auf der Norla nicht ganz so prickelnd ist. Deswegen sind wir hier untergeschlüpft und wir freuen uns, einen wirklich interessanten Gasthof doch zu haben. Wir begrüßen bei uns unsere Landwirtschaftsministerin Cornelia Schmachtenberg. Und wie immer am Anfang die Frage, liebe Cornelia, wer bist du? Was kannst du?
Ja, an sich bin ich Conny und ein Mensch, der hier in Schleswig-Holstein lebt und das Land liebt. Und aktuell bin ich Landwirtschaftsministerin oder Ministerin für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz. Und was ich kann immer vieles optimistisch sehen.
Das finde ich, ist was, was extrem wichtig ist und was, glaube ich, eine der wichtigsten Qualifikationen ist, die man haben muss, egal für was man macht.
So macht das Leben ja auch ein bisschen mehr Spaß, finde ich, als wenn man viel zu viel negativ sieht.
Das stimmt. Du bist ja relativ jung in das Amt gekommen und auch noch gar nicht so ganz ewig in dem Amt. Wie fühlt sich sowas an, wenn man so, ich sag mal, doch relativ schnell in so ein Amt in seinem Leben reinrutscht? Was ist das für ein Gefühl?
Ja, als der Anruf kam, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und man arbeitet da ja auch nicht hin auf so ein Amt, sondern das ist dann Fügung gewesen. Ich war ja auch vorher Landtagsabgeordnete für die Bereiche. Und mir macht das Amt wahnsinnig viel Spaß. Und die Übergangszeit oder die Umstellung war für mich auch gar nicht so anstrengend, weil ich habe Landwirtschaft studiert, ich habe die Themen im Landtag schon begleitet, Landwirtschaft, auch ländliche Räume. Und deswegen brauchte ich, glaube ich, nicht so viel Einarbeitungszeit, weil Landwirtschaft ist ja schon eine Branche, wenn man damit gar nichts zu tun hat, ist das, glaube ich, für schwierig zu verstehen. Und deswegen war der Übergang für mich eigentlich großartig und ich bin damals in die Politik gegangen, um was zu verändern und zu gestalten und mich haben immer schon Inhalte und Veränderungen angetrieben und dass ich das jetzt machen darf, hauptberuflich, ist ganz großartig.
Du hast gerade gesagt, du bist studierte Agrarwissenschaftlerin. Warum Landwirtschaft?
Landwirtschaft ist einfach toll. Und ich komme zwar selbst nicht auf dem Hof, bin aber ganz viel, habe auf dem Hof gearbeitet in Nordfriesland. Und dadurch ist die Leidenschaft gewachsen. Und diese Zusammenarbeit mit Natur, mit Tieren und dann Nahrungsmittelproduktion. Und es gibt nie die eine richtige Lösung. Und es ist so vielfältig. Und das fand ich immer spannend, auch mit der Natur zu arbeiten. Und auch am Anfang des Studiums wusste man ja noch nicht, was man dann später beruflich macht, weil man alles machen kann. Man kann Lehrkraft werden, man kann in die Bank gehen, man kann Vertriebler werden, man kann direkt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten, man kann in die Zucht gehen. Und das fand ich auch spannend. Also, dass es nicht so diese eine Schiene gibt und dass das Leben schon vorgeprägt ist und dass es einfach viel mit draußen in der Natur zu tun hat.
Was überwiegt denn, wenn du jetzt mal so einen landwirtschaftlichen Betrieb besuchst, eher die Agrarwissenschaftlerin oder die Politikerin?
Beides werde ich
Oder
sagen.
Conny.
Oder Conny, ja genau. Also ich wahrscheinlich eigentlich alles, weil ich gehe ja nicht auf den Hof. Natürlich gehe ich auf den Hof und sage, ich bin Ministerin, aber ich verhalte mich ja nicht anders. Also ich verhalte mich auf den Betrieben oder auch in meinem aktuellen Job nicht anders, wie ich mich zu Hause verhalte. Es sind andere Tätigkeiten, die ich zu Hause
Vielleicht war die
habe.
Frage falsch. Vielleicht eher so, mit welchem Auge siehst du das, was du da aufnimmst dann?
Als Politikerin. Weil ich ja auf die Höfe komme und die Erwartungshaltung ist ja auch da, dass die Menschen mir nicht einfach nur was erzählen, sondern sie erwarten ja auch was von mir. Und dementsprechend gehe ich auch immer auf die Höfe und schaue mir das an und habe dann ein Verständnis dafür. aber sehe auch immer die Erwartungshaltung, die damit einhergeht und versuche direkt bei Herausforderungen, die mir berichtet worden sind, auch direkt in Lösungen zu denken oder zu überlegen, das könnten wir im Zweifel daraus machen oder was wären das für Ideen? Und deswegen würde ich schon sagen, wahrscheinlich eher als Politikerin.
Wie du dich jetzt hier gerade so, ich sag mal, zum Thema Landwirtschaft äußerst, da merkt man ja doch tatsächlich so ein richtiges Feuer. Also wie du auch für diesen Berufsstand brennst als Politikerin. Und das ist natürlich was, wo ich als Landwirt sage, optimale Voraussetzung. Aber wie schafft man diesen Spagat, sag ich mal, wenn man mal in die Branche guckt, ist ja doch oft schwierige Stimmung. Und du sagst es schon, also die Menschen kommen mit einer Erwartungshaltung auf dich zu. Und ich glaube, man ist doch auch oft mit viel Frust, mit viel Ärger, bestimmt auch oft mit Innovation und solchen Dingen, aber ja auch, glaube ich, ganz oft mit, gerade in der Landwirtschaft, mit schwierigen Themen konfrontiert.
Ja, das ist so. Und es ist auch nicht immer nur gute Laune, die mir begegnet. Das, was nachvollziehbar ist, weil ich meine, wenn es jetzt der Branche nicht gut geht oder man kein gutes Jahr hatte oder man gerade zu kämpfen hat mit Überlebenschancen, dann ist die Laune nicht immer ganz rosig. Und ich versuche aber nie den Kopf in den Sand zu stecken oder versuche dann auch nicht zu sagen, ja, mein Gott, ich bin dafür nicht zuständig, ich kann dir jetzt nicht helfen, sondern im Zweifel entweder zu gemeinsamen Lösungen zu finden oder was anderes draus zu machen. Aber mein Anspruch ist immer, was zu verändern und immer weiter was zu entwickeln. Und wenn ich es jetzt nicht auf den ersten Weg kann, dann einen anderen Weg zu finden. Und das treibt mich eigentlich an. Und deswegen bin ich eigentlich immer voller Tatendrang, um zu sagen, komm dann mit vielen Aufgaben nach Hause, ins Haus und zu sagen, das können wir jetzt machen, das können wir jetzt machen, um das dann auch umzusetzen. Und das ist dann eher eigentlich, um mit dieser im Zweifel schlechten Laune manchmal umzugehen und zu sagen, ich nehme das auf und versuche, das Beste für euch rauszuholen.
Du hattest vorhin relativ am Anfang mal gesagt, dass Landwirtschaft ja sinngemäß so ein bisschen schwer zu verstehen ist, wenn man nicht da drin ist. Ist das eigentlich ein Grund, aus dem viele Probleme oder ich sag mal viele Spannungsfelder zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft, wenn man das mal so als zwei Seiten darstellen möchte, sind es ja eigentlich nicht. Landwirte sind Teil der Gesellschaft, aber es gibt ja ein Spannungsfeld. Das ist, glaube ich, zweifelsfrei. Ist das ein Grund, dass viele Menschen, glaube ich, Landwirtschaft nicht so richtig verstehen?
Ja, ich glaube schon. Und weil die Entfremdung ja immer größer wird. Früher kannte man, vielleicht in der Schule oder ähnliches, kannte man immer jemanden in der Klasse, der selbst auch vom Bauernhof kam, wo man dann mal nachmittags war, mit rumgespielt ist und rumgetobt ist. Und wenn das nicht mehr da ist, auch in den Dörfern, weil die Landwirte einfach weniger werden und die landwirtschaftlichen Betriebe, ist der Bezug ja viel weniger da. Und es ist heute viel, viel schwieriger, glaube ich, Landwirtschaft zu erklären, weil man es nicht mehr kennt. Und wenn dann beispielsweise, ist ja immer hochspannend, finde ich, wenn Menschen dann auf dem landwirtschaftlichen Betrieb kommen, Verbraucher, Städter, dann sagen sie, ja, der Landwirt, der macht das richtig toll, aber die anderen nicht. So, und weil sie dann zum ersten Mal erstmal einen landwirtschaftlichen Betrieb kennengelernt haben und dann verstanden haben, dass die Menschen sich um ihre Tiere kümmern, dass sie sich um ihre Ackerflächen kümmern und dass da Leidenschaft hinter ist. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diesen Bezug wiederherstellen, weil Politik ja manchmal auch Gesetze oder Verordnungen macht, die einfach die landwirtschaftlichen Betriebe stören oder die Wirtschaftsweise stören, ohne dass das die Politik im Zweifel böse gemeint hat. Also ich glaube, kein Politiker sitzt da und sagt, er möchte was Schlechtes für die Menschen. So, das glaube ich nicht. Aber manchmal ist die Umsetzung nicht richtig oder es hemmt die Wirtschaftsweise oder es verfehlt die Ziele. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, draußen zu sein, um das dann auch zu sehen, was dann wirklich aus diesen politischen Entscheidungen im Zweifel entstanden ist.
Welches Ziel hast du denn für die Landwirtschaft? Also ich sag mal, du hast ja wahrscheinlich irgendwie sowas im Kopf, wo du die Landwirtschaft hinentwickeln möchtest, in Schleswig-Holstein im Speziellen, aber vielleicht auch über den Bundesrat, auch darüber hinaus. Ich sag mal, Perspektive Landwirtschaft Schleswig-Holstein 2040?
Ich würde mir wünschen, dass wir noch viele familiengeführte Betriebe hier in Schleswig-Holstein haben, dass wir in der gesamten Fläche die Betriebe haben, dass sie weniger mit finanziellen Sorgen zu tun haben und wir auch viele Junglandwirte und Junglandwirtinnen haben, die da Bock drauf haben, diesen Beruf auch in Zukunft zu machen und der Selbstversorgungsgrad nicht gefährdet ist. So, und das sind zwar sehr große Ziele, aber das ist eigentlich, leitet mich in meinen ganzen politischen Maßgaben oder in meinen politischen Umsetzungen, ist das das Ziel, worauf ich eigentlich hin arbeite und was mich antreibt.
Wenn du sagst, viele junge Leute, die Bock haben auf diesen Beruf, was würdest du einem 25-jährigen Junglandwirt, der vor der Entscheidung steht, den heimischen Hof zu übernehmen oder eben auch nicht, was würdest du ihm sagen?
Wenn du Lust drauf hast, dann mach das. Wenn du keine Lust drauf hast, dann mach's nicht, weil das dafür ist Landwirtschaft ja viel zu anstrengend und prägt dich viel zu sehr im ganzen Leben und deine Familie und alles Mögliche. Aber wenn du Bock drauf hast, dann mach das auf jeden Fall, weil ich glaube, wir brauchen immer Nahrungsmittel. Und wenn du clever bist, ein gutes Konzept hast, dann wird das funktionieren. Es ist vielleicht nicht so leicht wie noch vor 20 Jahren, wo alles funktioniert hat. Das ist leider so. Im Zweifel muss man sich noch mal ein bisschen mehr anstrengen. Aber du musst schon auf den Beruf richtig Lust haben, weil sonst ist das zu viel und zu viel einschränkt im Zweifel auch. Und mit auf deine ganze Familie, auf deine ganze Umgebung hat das ja Einfluss. Deswegen musst du da schon richtig Bock drauf haben. Aber die Leute, die Bock haben, die haben auf jeden Fall eine Zukunft. Das glaube ich schon.
Das, was du ansprachst, so mit dieser Motivation, das merkt man ja auch bei dir, dass du auch extrem motiviert bist. Also gerade jetzt auch so, wie du dich darstellst hier oder wie du dich äußerst, so wollte ich es eigentlich sagen. Wie schaffen wir es, andere Menschen, branchenfremde Menschen, mehr für diesen, ja, eigentlich für das, was die Landwirte tun, zu faszinieren? Das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei, dass man wieder mehr Verständnis entwickeln möchte, vielleicht auch für das Berufsfeld der Landwirtschaft, vielleicht auch Landwirtschaft wieder besser versteht.
Ich glaube, wir müssen viel drüber reden. Das ist auch mein Antrieb, zu sagen, wie ist Landwirtschaft aufgebaut, wieso treffen wir diese Entscheidung, wieso treffen Landwirtinnen und Landwirte diese Entscheidung? Und meine Aufgabe ist, viel darüber zu reden und viel dafür zu werben, auch bei meinen Kabinettskollegen, auch bei anderen Politikerinnen und Politikern, die da im Zweifel nicht das Verständnis für haben. Nicht böse gemeint, sondern einfach, weil sie Landwirtschaft nicht so kennen, wie wir es kennen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer wichtig, von den Höfen selbst positiv über Landwirtschaft zu reden, wie toll das ist, was man macht, wie leidenschaftlich das ist und nicht nur über Probleme zu reden, sondern auch positiv darüber zu reden. Und dann versuchen wir es ja auch politisch mit der Bildungsinitiative für Landwirtschaft, Schulklassen auf die Höfe zu bringen, Kitas in die Schulen zu bringen, dass wir das früh anfangen, dass wir auch früh in der Schule anfangen, was ist diese Verbindung zwischen dem, was du gerade in deiner Pause isst und Landwirtschaft, was hat dazu geführt? Wir versuchen das jetzt hier auch auf der Norla, Angebote für Kinder zu machen, sei es, dass sie Butterschütteln machen, das ist sowas Banales, aber dass man wieder ein Feeling und ein Gefühl dafür bekommt, was sind Nahrungsmittel überhaupt. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass jedes Kind einmal auf dem Bauernhof gewesen ist und das mal kennengelernt zu haben.
Aber sind viele Nahrungsmittel heute nicht auch schon sehr weit weg von dem, was auf dem Bauernhof produziert wird?
Ja, wenn man sich anguckt, wie viel verarbeitete Lebensmittel mittlerweile gegessen wird und dass der Grad an der Verarbeitung auch zunimmt und an dem, was gegessen wird, ist das so. Trotzdem hat es irgendwo mal einen Ursprung gehabt, ja, in der Landwirtschaft. Also selbst wenn man sich eine tiefgekühlte Pizza aufbackt, ist das ja trotzdem irgendwie durch jemanden produziert worden und nicht durch Maschinen. Also synthetisch hergestellt worden. Und deswegen ist das, glaube ich, immer wichtig. Und ich glaube, wenn man weiß, auch wenn man den Kindern beibringt, so schmeckt irgendwie ein Erdbeerjoghurt, wenn du ihn selbst machst, und so schmeckt ein künstlicher, das müssen wir ja kennenlernen. Und deswegen, das kann ich nicht nur alleine machen, sondern sind auch die Familien gefragt und die Eltern gefragt. Aber deswegen, glaube ich, ist das wichtig, dass das halt früh schon thematisiert wird, um dann zu sagen, es gibt auch andere Nahrungsmittel, es gibt echte Nahrung, also auch leckere Nahrungsmittel, die sehr ursprünglich noch sind. Und da kann man was total Leckeres draus machen. Das macht auch Spaß. Also ich koche mit meinen Kindern beispielsweise viel oder backe mit meinen Kindern. Wir gehen ja auf den Bauernhof und solche ganzen Sachen machen wir. Aber es wäre halt schön, wenn das jede Familie da auch machen würde.
Was glaubst du denn, welche Rolle bei dieser Ernährungsfrage die Regionalität spielt? Also ich sag mal, man hat als Landwirt ja häufig das Gefühl, dass wir beim Handel relativ beliebig geworden sind. Der Handel hat seine Eigenmarken und da ist das einzelne Molkereiunternehmen oder der einzelne Landwirt natürlich relativ schnell austauschbar. Und dann ist es dem Handel auch wurscht, ob die Milch aus Polen kommt oder aus Usbekistan oder was weiß ich woher. Wenn das aber irgendwann mal so sein sollte, dass wir hier bei uns dann die Landwirtschaft mehr oder weniger zu Naturschutzpflegern machen und die Lebensmittel kommen dann von weiter weg, weil es dem Handel egal ist, dann sind die Lebensmittel ja noch weiter weg vom Verbraucher. Also spielt diese Nähe oder diese Sichtbarkeit der Lebensmittelproduktion da eine Rolle?
Ja, eine totale. Deswegen möchte ich ja auch, dass wir eine heimische starke Landwirtschaft haben, die Familienbetriebe hier haben, um das wenig zu importieren. Und dass auch wir einfach hier heimische Produkte haben und die auch konsumiert werden hier und dass man da auch drauf Wert legt und dass man auch früh wieder, da schließt sich der Kreis, auch früh wieder beibringt, du kannst nicht Erdbeeren das ganze Jahr essen, sondern es gibt halt eine gewisse Saison für gewisse Gemüse- und Obstsorten. Aber man muss halt auch sagen, das ist schade, aber damit müssen wir um. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher achten nicht drauf. So, es gibt einen gewissen Teil, der extrem drauf achtet, der sagt, ich möchte Regionalität haben, ich mache sogar bei Direktvermarktung, ich gehe auf den Markt, ich will meinen heimischen Landwirt und meine heimische Landwirtin unterstützen. Aber wir haben auch einfach viele, die einfach in den Supermarkt gehen, die einfach einkaufen und dann nach Hause gehen. Wir haben auch welche, die auf den Preis achten müssen. So, und deswegen ist diese Heterogenität, glaube ich, bei den Verbrauchern wichtig. Es machen sich ja manche Lebensmittelketten schon auf den Weg, um zu sagen, wir machen ein Regionalfenster. Wir wollen gewisse Landwirte unterstützen. Das finde ich gut, mit denen bin ich auch im Gespräch. Aber ich glaube, das ist ja auch dieses Problem, was wir in der Landwirtschaft haben, dass sie halt Primärproduzenten sind. Und sie haben halt manchmal nicht ein Gut, was individuell leistbar ist. Du kannst nicht sagen, ich habe meinen Liter Milch produziert, ich möchte da bitte 60 Cent für haben, weil ich so ein toller Landwirt bin. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bei allen anderen Wirtschaftsgütern im Zweifel, weil du sagst, ich bin, hab was Besonderes. Bei mir ist irgendwie die Tasse so und ist besser funktional. Wie auch immer. Aber das kannst du bei Milch nicht machen. Das kannst du auch nicht bei deinem Getreide machen. Und deswegen ist es für Landwirte ja so schwer, auf dem Markt einen guten Preis zu erzielen. Und jeder möchte Geld verdienen. Ich verstehe das auch, dass die ganze Kette Geld verdienen möchte. Und ich verstehe auch den Verbraucher, der im Zweifel nicht viel Geld ausgeben möchte dafür. Nur wir bekommen ja nicht alle Ziele unter einen Hut. Wir bekommen nicht die günstigen Lebensmittel, die hier heimisch hergestellt worden sind, mit der heimischen Landwirtschaft, dass alle was davon verdienen. Und das funktioniert nicht. Und da brauchen wir, glaube ich, vielleicht bessere Lösungen in der Zukunft. Und ja, auch vielleicht ein anderes Verbraucherdenken. Aber ich glaube, beiß mich auch nicht fest an dieser Illusion, wir werden alle Verbraucherinnen und Verbraucher zum Umdenken bewegen. Das werden wir nicht schaffen. Es gibt Studien, die ich auch an der Uni hatte, es ist völlig verrückt. Da werden Verbraucherinnen und Verbraucher am Eingang des Supermarkts gefragt, worauf achten sie? Und dann sagen, ja, auf Regionalität, Landwirte sollen gut verdienen, das ist alles mir ganz wichtig. Und dann gehen sie in den Supermarkt, kaufen ein und dann wird eine Viertelstunde später, halbe Stunde später der Warenkorb einmal gescannt. Und es ist null drinne, also jetzt null nicht, aber es ist wenig von dem drinne, was ihnen vorher gesagt worden ist. Und da wussten sie ja, dass sie interviewt werden. Und da wussten sie, dass der Einkaufskorb gescannt wird. Und dann denke ich mir, also wenn das innerhalb von einer Viertelstunde schon in Vergessenheit gerät, dann brauchen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher morgen auf hochwertige Lebensmittel achten. Das wird nicht passieren. Wir müssen uns aber dafür eine Sensibilität schaffen. Und wir müssen schaffen, dass noch mehr Verbraucher darauf achten. Und dass im Zweifel dann auch die Kette sich ein bisschen mehr unterhakt und nicht nur auf den eigenen Profit denkt.
Ein großes Problem in dem Bereich ist natürlich aber auch die Frage der Preise. Ne? Also wenn wir austauschbar sind, egal ob jetzt innereuropäisch oder weltweit, dann orientieren wir uns ja immer irgendwie in irgendeiner Form an einer Art oder vielleicht sogar direkt am Weltmarktpreis. So, und wir haben natürlich hier vor Ort oft das Problem, dass wir unter extrem hohen Kosten leiden. Weil natürlich, gut, es gibt die Dieselrückvergütung, aber wir haben natürlich in vielen Bereichen dann auch extrem hohe Steuern im Vergleich zu anderen Ländern in der Nachbarschaft. Wir haben andere Auflagen, in anderen Ländern sind andere Pflanzenschutzmittel zugelassen. Du kennst diese ganzen Probleme. Da ist natürlich auch die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, dass die Landwirte dann wieder konkurrenzfähig gemacht werden hier vor Ort. Oft, oder früher war es dann ja gerne mal, dass man gesagt hat, die Gelder aus Brüssel sind dafür da. Dann wird irgendwann gesagt, ja, die Gelder aus Brüssel sind aber dafür da, weil ihr ja so viele Auflagen zu erfüllen habt. Und heute sind die Gelder aus Brüssel dann auf einmal dafür da, dass wir so viele Umweltauflagen zu erfüllen haben. Also wofür diese Gelder schon alle hergehalten haben, das reicht bei Weitem nicht aus. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, um diese Probleme auszugleichen. Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, muss die Politik nicht eigentlich auch ein Interesse an dieser Veränderung im Nahrungsbewusstsein haben? Weil ich glaube, wir wissen doch alle, dass gerade im Gesundheitswesen und so weiter, riesige Kosten entstehen, die natürlich auch durch eine bestimmt etwas gesündere Ernährung deutlich zu reduzieren wären.
Ja, viele Fragen. Ich glaube, dass wir einerseits immer europäisch denken müssen, was Landwirtschaftspolitik angeht. Ich glaube, deswegen ist die GAP auch wahnsinnig wichtig jetzt in der nächsten Diskussion. Ich finde es nicht, dass wir unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen Nationen haben. Und dass wir da einfach gleiche Wettbewerbsbedingungen haben, sei es Umwelt, sei es Pflanzenschutzmittel, wie auch immer.
Löhne,
ja. Und gleichzeitig haben wir hier einen absoluten Grundstandort in Schleswig-Holstein. Das muss man ja auch sagen. Also wir können ja viel ausgleichen, indem wir hier einen anderen Standort haben. Sei es die Böden, andere Wetterung, auch gute ausgebildete Landwirte. Und damit haben wir das in den letzten Jahren ja auch hinbekommen. Also es war ja nicht so, dass wir in Deutschland vor 30 Jahren schlechtere Umlaufweltauflagen hatten als die ganze Welt. So ist ja auch nicht. Aber es hat sich natürlich, es hat zugenommen, es hat sich verschärft. Deswegen darf es nicht weiter verschärft werden. Aber wir haben auch in den nächsten Jahren, wenn wir uns überlegen, was im Klimawandel auf uns zukommt, mit welchen Problemen die südeuropäischen Staaten zu tun haben, da können wir hier uns, glaube ich, glücklich schätzen und können davon profitieren. In der Tierhaltung und im Ackerbau können wir davon profitieren. Und deswegen bestimmt mich das schon positiv. Aber klar ist auch immer, dass ich auf europäischer Seite dafür kämpfen werde, dass wir ähnliche Wettbewerbsbedingungen haben und dass wir auch eine gut ausgestaltete GAP haben. Und das ist dann, wenn wir Nahrungsmittel importieren, dass es entweder sehr stark gekennzeichnet ist oder dass man es einfach erkennen kann, woher das kommt, oder dass die dann im Zweifel ähnliche Auflagen haben. Und das mit dem Gesundheitssystem, das sehe ich auch so, das ist ein Riesenthema. Wenn wir überlegen, das Gesundheitssystem wird immer teurer, Ernährung wird schlechter, dann schließt sich der Kreis wieder, Bildung von Anfang an, was sind ursprüngliche Nahrungsmittel, wie kann man sich richtig ernähren, ähnliches. Wir hatten deswegen ja als Landesregierung, aber auch als CDU Schleswig-Holstein uns ja für eine Zuckersteuer eingesetzt. Ist jetzt nicht so aktuell umgesetzt, wie wir uns das wünschen, aber das war zumindest mal eine Lenkungsmaßnahme, wo wir gesagt haben, okay, wie können wir beispielsweise Zuckerkonsum reduzieren? Dass das nur ein kleines Rädchen ist, um dieses ganze Problem in den Griff zu bekommen, ist mir klar, aber dass wir da irgendwie anfangen müssen und dass Bildung nicht nur ein Teil sein kann, sondern wir auch andere Sachen brauchen, einen näheren Bezug wieder zur Landwirtschaft, ist, glaube ich, auch wichtig.
Siehst du dich als Landwirtschaftsministerin eigentlich eher als Interessenvertretung der Landwirtschaft innerhalb der Landesregierung oder als Vertreterin der Landesregierung gegenüber der Landwirtschaft?
Wahrscheinlich je nachdem, wo ich bin. Also, wenn ich im Kabinett bin und darüber diskutiere, was wir umsetzen können, dann würde ich mich immer als Interessensvertreterin der Landwirtschaft sehen, immer. Und wenn ich natürlich jetzt beim Bauernverband bin, dann bin ich Teil der Landesregierung. Ich bin auch vorher beim Teil der Landesregierung, aber die bin gleichzeitig natürlich auch immer Interessensvertreterin der Landwirtschaft. Aber da ist natürlich jetzt nicht so, dass ich Teil des Bauernverbandes bin, sondern dann bin ich da als Teil der Landesregierung und muss auch manchmal Dinge erzählen, die ihr nicht hören wollt und die ihr blöd findet. Und das muss ich dann halt trotzdem leider sagen, weil ich halt Mitglied der Landesregierung bin.
Gibt es denn einen Punkt, wo die Loyalität zur Landesregierung zurücktritt gegenüber der Verantwortung für die Landwirtschaft? Oder wo das so sein könnte?
Schwierige Frage. Ich bin ein absolut loyaler Mensch. Und deswegen würde ich immer sagen, ich kämpfe extrem für die Landwirtschaft und extrem für die landwirtschaftlichen Interessen und dass wir da vieles rausholen. Aber letztendlich bin ich der Landesregierung verpflichtet und werde da sehr viel für kämpfen, aber bin immer da auch loyal dem Team gegenüber, was ich auch wichtig finde. Und das ist auch Demokratie, finde ich. Weil es ist nun mal so, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben, auch innerhalb der Landesregierung. Ich meine, wir wollen eigentlich alle eine gute innere Sicherheit. Wir wollen alle eine gute Bildung für unsere Kinder. Wir wollen einen guten Sozialstaat haben. Wir wollen eine intakte Natur haben und eine tolle Landwirtschaft. Und dass dann nicht immer Landwirtschaft gewinnen kann, das finde ich persönlich als Landwirtschaftsministerin blöd. Aber das ist auch ein Demokratieverständnis, wo ich sage, ich kann ja nicht immer gewinnen. Ich versuche viel zu gewinnen, aber ich kann leider nicht immer mit meinen Positionen durchdringen. Und dann muss ich sagen, okay, bin ich überstürmt, muss ich mich dran halten, muss ich auch mal, dann ist das nun mal so und muss das auch akzeptieren.
Nun sind ja irgendwann demnächst wieder Landtagswahlen. Im Vorgespräch haben wir kurz drüber gesprochen, ich glaube im April nächsten Jahres. Wird es danach wieder ein gemeinsames Ministerium Landwirtschaft und Umwelt geben?
Das weiß ich nicht.
Wie ist deine Tendenz? Was meinst du? Was macht mehr Sinn?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das jeder hören möchte. vielleicht können wir uns dann nächstes Jahr nochmal zum Podcast kurz vor der Wahl treffen. Dann können wir nochmal vielleicht darüber diskutieren. Jetzt möchte ich wenig Wahlkampf machen und wenig Zukunftsprognosen, sondern jetzt bin ich Ministerin für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz und dafür arbeite ich und dafür kämpfe ich. Und kurz vor der Wahl können wir nochmal miteinander reden.
Ich frage natürlich ein bisschen mit Hintergrund, ne? Weil natürlich viele Landwirte, glaube ich, schon das Vorgehen des Umweltministeriums oder die Art und Weise, wie dort Politik gemacht wird, schon sehr skeptisch sehen. Und man, glaube ich, sich so ein bisschen erhofft hatte, dass durch diese Trennung der Ministerien da vielleicht ein Anwalt für die Landwirtschaft in dem Bereich vorhanden ist und man es schafft, sich irgendwie da mehr durchzusetzen. Aber gefühlt ist die Stimmung in der Landwirtschaft eher so, dass man es nicht schafft, sich da genug durchzusetzen.
Ja, das nehme ich wahr. Das ist nicht nur hier beim Podcast so, sondern das nehme ich auch in der Fläche wahr. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass mir dieser Wunsch entgegnet wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich viel mit meinen Kabinettskollegen spreche, dass ich auch viel mit meinem Kollegen, dem Umweltminister, spreche, dass wir uns viel darüber austauschen. Und es ist natürlich auch so, dass man ja unterschiedliche Interessen hat. Ich meine, ich stehe für die Landwirtschaft und der andere steht für Umweltschutz, dass da unterschiedliche Interessen da sind und dass man da sich irgendwie zusammenfinden muss. Das, was vorher in einem Haus gelaufen ist, muss halt jetzt telefonisch und an anderen Tischen stattfinden.
Ja. Entschuldige, wenn ich da so direkt reingehe nochmal, aber es sind ja keine unterschiedlichen Interessen. Also wir als Landwirte haben doch ein Interesse an einer intakten Natur. Und ich glaube, liegt da nicht genau der Pferdefuß, dass man immer denkt, es sind unterschiedliche Interessen. Eigentlich haben wir doch dieselben Interessen. Wir brauchen eine intakte Natur, wir brauchen die Biodiversität, wir brauchen die Bestäuber, das ist ja alles bekannt. Und aber am Ende tut man immer ein bisschen so, als ja, als wenn das unsere ganz großen Feinde sind und wir das eigentlich alles nur zerstören wollen. Zumindest ist das in der Wahrnehmung manchmal so, dass man sich so hingestellt oder dargestellt fühlt. Wie schafft man das? Und die Freude wäre natürlich groß, wenn die CDU wieder den Landwirtschafts- und Umweltminister in Zukunft stellen würde. Aber es kann auch genau andersrum sein, dass es von einer anderen Partei kommt und man dann wieder das Gefühl hat, oh Gott, jetzt geht's wieder völlig in die verkehrte Richtung. Aber wie kriegen wir das eigentlich hin, dass mal dieses Verständnis dafür da ist, dass das eigentlich nur ein gemeinsamer Weg sein kann und ganz egal, von welcher Partei der Minister ist, man eigentlich immer das Gefühl hat, man ist da trotzdem irgendwie doch vernünftig vertreten, sagen wir es mal so.
Also ich glaube auch, dass man das immer zusammendenken muss und dass auch Landwirte natürlich davon profitieren, wenn die Umwelt gesund ist und dass kein Landwirt oder Landwirtin da stehen und sagt, ich möchte jetzt die Umwelt zerstören. Kein Mensch. Ich glaube nur, dass die Wege zu den Zielen immer sehr unterschiedlich sind, je nachdem, in welcher Partei man vertreten ist. Und beispielsweise, wir hatten ja den Aktionsplan Ostseeschutz und wo wir ja auch Ziele festgelegt haben, zu sagen, es müssen weniger Nährstofffrachten in die Ostsee gehen. Wie der Weg dahin ist, ist völlig frei. Das hat nicht jeder so gesehen. Alle waren beim Ziel gleich und haben gesagt, okay, wir müssen die Ostsee schützen. Aber jede Partei oder jede Fraktion hatte eine unterschiedliche Idee. Und darauf, ich glaube, deswegen ist auch manchmal wichtig, erstmal vom Ziel her zu denken. Also zu sagen, wohin wollen wir denn eigentlich? Dann sich einmal ehrlich zu machen, welche Wege gibt es dahin? Und vielleicht nehmen wir jetzt nicht meinen Weg oder den zweiten Weg, sondern vielleicht nehmen wir den dritten Weg, der vielleicht auch sinnvoll ist. Weil in der Tat ist das so, ganz häufig ist das Ziel das Gleiche. Und man schreitet sich dann ganz viel über die Wege dahin. Und darüber, glaube ich, muss man ein bisschen besser kommunizieren und muss das auch sagen. Und ich meine, dass der Bauernverband manchmal andere Positionen vertritt als jetzt unsere Umweltschutzverbände, das ist ja nun mal schon so. Auch wenn beide, wenn du jetzt eine intakte Natur möchtest und die Umweltschützer möchten, also die in Umweltschutzverbänden sitzenden Menschen möchten auch eine intakte Natur, trotzdem habt ihr nicht die gleichen Forderungen.
Das ist wohl so. Aber würdest du sagen, Entschuldigung, Thomas, wenn ich noch einmal nachfrage, würdest du sagen, dass der Aktionsplan Ostseeschutz oder so, wie wir es jetzt stehen haben, dass das eigentlich ein vernünftiger politischer Kompromiss ist? Also, dass man sich da wirklich vielleicht von zwei Seiten angenähert hat? Oder ist man als Landwirtschaft da vielleicht doch eher schlecht weggekommen? Oder?
Nee, ich finde, für die Landwirtschaft ist ein super Kompromiss gefunden worden, weil es schon wurden ja auch andere Forderungen erhoben im Zuge dessen, der ganzen Diskussion. Und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass man sagt, wir machen kein Ordnungsrecht und wir sagen nicht pauschal über alle Betriebe machen wir beispielsweise Gewässerrandstreifen. So, sondern dass wir sehr klar sagen, wir gucken uns die einzelnen Betriebstypen an und jeder Landwirt, jede Landwirt kann selbst entscheiden, was sie machen kann. Und trotzdem, und das ist mir ganz wichtig in dieser ganzen Diskussion, ist es trotzdem eine Anstrengung für die landwirtschaftlichen Betriebe. Das funktioniert ja nicht von heute auf morgen einfach so, was im Zweifel jetzt auch wieder Kommunikationsarbeit ist, weil nur weil es freiwillig ist, heißt es nicht, dass keine Arbeit ist. Und das ist dann meine Kommunikationsarbeit im Zweifel aber auch. Aber den Weg zu sagen, wir gehen weg von Ordnungsrecht, sondern hin zu freiwilligen Maßnahmen und jeder Betrieb kann sich das selbst entscheiden, was er für eine Maßnahme ergreift, das halte ich für wahnsinnig richtig auch immer noch. Weil letztendlich steht das Ziel ja im Fokus, dass wir weniger Nährstoffeinträge haben wollen und die Ostsee gesünder machen wollen. Und da waren sich auch immer alle einig, nur die Wege wurden halt sehr heiß diskutiert.
Aber daraus kann ich dann schon raushören, dass du dann auch mit Vehemenz dagegen vorgehst, wenn ein Kabinettskollege zum Beispiel der Meinung ist, dass immer noch nicht genug gemacht wird.
Ja, das sehe ich, tue ich. Weil ich finde, man muss auch den Menschen einfach erstmal Zeit geben und auch mal sagen, so, wir haben jetzt einen Plan gemacht, jetzt müssen sich alle an den Plan halten. Also das ist immer so. Und das ist in der Firma so, das auf dem Betrieb ist das so, in der Familie ist das so. Man setzt sich zusammen, arbeitet einen Plan und dann sollten sich alle mal dran halten. Und wenn man dann irgendwann merkt, es funktioniert nicht, dann kann man den ändern. Aber man muss allen erstmal Zeit geben, das auch umzusetzen.
Wir sprachen kurz mal über die GAP gerade eben. Welche Möglichkeiten hast du als Landesministerin auf diese Verhandlungen, die da jetzt gerade laufen, für die zukünftige Ausgestaltung der GAP, darauf Einfluss zu nehmen und da auch vielleicht einen Finger drauf zu legen, mal wieder dahin zu kommen, dass die Mittel dafür eingesetzt werden oder zumindest als Verwendungszweck, sage ich mal, daneben geschrieben wird, wofür es ursprünglich mal gedacht war, nämlich als für Ernährungssicherheit, für Ernährungssouveränität, für eine Eigenversorgung, für eine gesunde Landwirtschaft und eine eigenständige Landwirtschaft und ein vernünftiges Einkommen der Landwirte. Mhm. Weil ich finde, das ist irgendwie ja komplett aus dem Blick vieler EU-Politiker rausgeraten.
Das stimmt, aber im Moment geht es ja sogar eher dahin. Und da waren wir eigentlich auch in Schleswig-Holstein weiter. Also aus Schleswig-Holstein kommt ja eigentlich das Modell Gemeinwohlorientierung. Also jede Umweltleistung, die erbracht worden ist, braucht auch ein Preisschild und muss honoriert werden. Das macht man nicht einfach nur so, sondern man muss es honoriert bekommen, weil es mehr Arbeit ist, im Zweifel weniger Ertrag ist. Und das Modell fand ich eigentlich richtig. Und dass man nicht über die reine Flächenprämie geht und sagt, egal, du bekommst jetzt Projekte so und so viel Geld, mach, was du willst damit. So. Und diese Diskussion wird jetzt im Moment in der GAP anders geführt. Wir kommen auch weg von diesem Zwei-Säulen-Modell. Oder ist der jetzige Vorschlag. Der GAP geht mit anderen Geldern in einen Topf. Also wir wissen auch noch nicht mal richtig, was wir gerade für die Landwirtschaft ab 2028 überhaupt zur Verfügung haben. Und das halte ich für nicht klug. Beziehungsweise die ganzen Pläne halte ich im Moment nicht für richtig gut. Und jetzt ist es so, dass ich mit verschiedenen Menschen rede. Also ich habe mit dem EU-Kommissar Hansen gesprochen und habe ihm das mitgeteilt. Wir haben mit unserem CDU-Abgeordneten gesprochen, Niklas Herbst, mit dem ich gesprochen. Mit dem Berichterstatter für die EVP-Fraktion habe ich gesprochen für die GAP und habe dem auch geschrieben, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Der hat ja auch ein eigenes Konzept vorgelegt. Ich spreche mit Bundesminister Rainer. Wir haben es jetzt auf der AMK das Thema gehabt. Also ich versuche alle Möglichkeiten irgendwie hinzubekommen, um diese Vision, die wir in Schleswig-Holstein hatten, auch noch weiterzugeben oder zu sagen, was läuft jetzt schief? Was wäre auch für unsere, da bin ich auch wirklich nur schleswig-holsteinische Landesministerin, weil ich natürlich sage, was ist für uns schleswig-holsteinische Betriebe wichtig? Kappung, Degression beispielsweise ist jetzt vielleicht nicht das für die ostdeutschen Betriebe noch mal ein bisschen wichtiger, aber da sehe ich natürlich auch schon sehr viele Sachen. Oder wie sieht die Kofinanzierungssache aus? Wie viel Gelder stehen hier wirklich für die landwirtschaftlichen Betriebe auf den zukünftig zur Verfügung. Da gucke ich schon sehr genau, wie unsere Betriebsstruktur ist, um das Beste rauszuholen. Aber klar ist, also wir müssen uns mit 16 Bundesländern einigen, plus dann mit 27 EU-Staaten. Das ist leider nicht so einfach, dass meine Meinung überall gehört wird. Aber ich versuche sie jedem zu sagen, der sie hören möchte.
Wir haben jetzt ja kurz schon mal das Thema große Politik angerissen. Was mich doch noch einmal so Richtung Ende interessieren würde, die schwarz-grüne Landesregierung ist ja eigentlich schon so ein im Bundesvergleich schon ein kleines Erfolgsmodell. Also Daniel Günther hat sich ja auch mit einem grünen Koalitionspartner, was von vielen ja doch sehr kritisch gesehen wird, ja doch sehr gut verkauft, auch mit seiner doch Bürgernähe, glaube ich, und auch mit seinem sehr bürgernahen oder in weiten Teilen bürgernahen Kabinett. Inwiefern ist das schwer, sich gegen eine, wie ich zumindest finde, doch sehr schwierige Politik auf Bundesebene, ich sag mal, da dann doch noch zu behaupten und eigentlich zu zeigen, dass man so als Bundesland mit dem, was man macht, eigentlich schon, glaube ich, auf Erfolgskurs ist. Aber man leidet doch, glaube ich, sehr unter dieser doch desaströsen Bundespolitik.
Ja, also als Parteipolitikerin würde ich mir das auch anders wünschen, auch als Bürgerin dieses Landes würde ich mir auch ein bisschen mehr Koalitionsfrieden wünschen auf Bundesebene. So, und man kann dann immer versuchen, welche Möglichkeiten habe ich, das zu ändern? So, in Gesprächen mit in der Parteipolitik oder wie auch immer. Und sonst, wenn ich das im Moment nicht ändern kann, dann fokussiere ich mich darauf, was ich hier aktuell ändern kann. Also für mich ist es immer wichtig, entweder wir haben dieses Problem, was kann ich tun, um das zu ändern? Das versuche ich zu nutzen, indem ich mit einzelnen Menschen spreche oder nicht spreche. Und sonst mache ich meinen Kram. Und das ist manchmal wirklich hart, weil ich mir das auch manchmal wünschen würde. Aber wenn ich mich den ganzen Tag über die Bundespolitik aufregen würde, würde es mir auch nicht besser gehen und würde es der Landwirtschaft hier nicht besser gehen. Deswegen versuche ich das manchmal an manchen Tagen einfach aus dem Kopf zu streichen und nicht jede Schlagzeile zu lesen, die auch geschrieben wird. Das ist, ja. Aber dass ich mir ein bisschen mehr Harmonie wünschen würde, ich glaube, das ist so. Das würden sich viele wünschen auf Bundesebene. Dass auch diese Streitereien aufhören, dass man dieses Land nach vorne reformiert.
Aber Entschuldigung, aber es sind ja nicht nur die Streitereien. Also ich finde, dass in Schleswig-Holstein schon eine sehr innovative Politik gemacht wird. Wir sind natürlich nur auch ein bisschen Energiewendeland, aber hier wird ja sehr viel in Richtung Innovation gemacht. Und wenn ich mir angucke, was gerade auch aus Reihen der Bundes-CDU, und man kann auch ruhig das Wirtschaftsministerium darüber ansprechen, das ist ja eher ein Rollback, was da passiert. Und das ist ja völlig konträr, wenn man mal guckt, wie eine CDU auf Landesebene agiert und auf Bundesebene.
Ja, also die und am Ende sind sehr unterschiedlich,
ja. Ja, aber am Ende leidet man dann doch auch im Land unter dieser Quittung, die irgendwann die Bundespolitik kriegt. Also das ist doch, kann man da nicht mal auf den Tisch hauen?
Ja, natürlich ist das so, wir würden uns das auch anders wünschen, wenn wir auch, da sind wir uns ja auch sehr einig in Schleswig-Holstein, wie wir die Energiewende beispielsweise in der ganzen Bundesrepublik sehen, aber da sind leider noch nicht alle Bundesländer von überzeugt und da gibt's sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen in dieser Bundesrepublik, die die Energiewende im Zweifel wirklich kritisch sehen, wo wir hier oben sagen, sag mal, guckt euch das doch hier an, hier oben, was das für ein Erfolgsmodell ist für alle, für die Kommunen, für die Flächeneigentümer, für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, einfach nur gut und für den Klimaschutz im Übrigen auch. Und ja, aber nicht jeder teilt diese Idee und deswegen versuchen wir gerade beim Thema Energie, auch was Biogas angeht, erneuerbare Energien, EEG-Sachen, dass wir da mit Vehemenz auf Bundesebene dafür eintreten und dafür werben. So. Und ja, und wir würden uns auch manchmal andere Reformen wünschen, aber das ist leider in der Demokratie so, dass das halt nicht immer das passiert, was wir uns selbst wünschen würden. Und dann geht es halt immer darum, dass wir uns dafür einsetzen, dass es im Zweifel besser wird. So, und nächstes Jahr bei der Landtagswahl werden wir für unsere Sachen hier kämpfen und für unsere Ideen, unabhängig von dem, was auf Bundesebene passiert.
Wünschen ist ein gutes Stichwort. Du hast einen Wunsch frei an die Landwirtschaft. Was müsste die Landwirtschaft deiner Meinung nach verändern?
Auch mal sagen, wenn es was gut läuft. Das würde ich mir wünschen. Ich verstehe das, dass es auch viel schwierig ist, aber ich würde mir wünschen, dass auch mal gesagt wird, boah, das läuft richtig gut.
Da ist sie wieder, die Optimistin.
Genau. Das tut uns allen gut.
Und am Ende nochmal die obligatorische Frage. Wir heißen ja nun mal Plan B. Was ist dein Plan B für die Zukunft? Da könnte man unterschiedliche Felder ansprechen. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man vielleicht irgendwann mal nicht mehr Ministerin ist? Was wäre dann die Exit-Strategie der Plan B? Oder was ist der Plan B vielleicht auch nach vorne karrieremäßig? Hast du Ideen?
Nee, ich habe keinen Plan B. Ich habe irgendwann aufgehört, mir Pläne zu machen.
Das sind Optimisten.
Ja, weil immer, wenn ich Pläne hatte, die sind dann anders geworden und ich bin zufrieden und glücklich in meinem Leben und das ist, das wird auch in Zukunft irgendwie sein und man muss immer das Beste rausholen. Deswegen, ich habe keinen Plan B.
Tipptopp. Ja. Sehe ich genauso. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich an dieser Stelle dafür, dass du uns hier trotz des reichhaltigen Programms auf der Norla Rede und Antwort gestanden hast und wir einen kleinen Einblick in deinen Arbeit, in deine Ideen, in dein Denken kriegen konnten und ja, freue mich dann, wenn wir dann vor der Wahl nochmal den Wahlpodcast machen, ja. Mit den Ideen für die Zukunft und ja, vielen Dank und viel Erfolg noch.
Ja, vielen lieben Dank auch für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
Ja, auch von mir, liebe Conny, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, war super spannend, super positiv, das ist ja das, was wir eigentlich auch mit unserem Podcast immer wollen, positiv in die Zukunft schauen, das war der Ansporn, warum wir das Ding hier irgendwann mal aufgelegt haben. Ich glaube, dieses Mal hat es auf jeden Fall super geklappt. Vielen Dank dafür. Euch an den Empfangsgeräten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.